Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit einem Menschen über besondere Lebenswege. Ich selbst bin seit vielen Jahren Fernsehmoderator, lehre Journalismus an der Uni und interessiere mich für alles, was Menschen bewegt. Heute begrüße ich Christiana von Oertzen. Sie ist 58 Jahre, in Hamburg Fitness- und Personal-Trainerin. Aber wir reden heute über die Liebe, denn sie hat ihr Liebesglück nach vielen Jahrzehnten mit der einst verbotenen großen Jugendliebe gefunden. Erstmal herzlich willkommen, Frau von Oertzen.
Ja, guten Morgen, Herr Steinbrecher.
Hallo.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, ach, sehr, sehr, sehr gerne. Was sagen Sie eigentlich, Frau von Oertzen? Gibt es sowas wie die Liebe des Lebens?
Also in meinem Fall gibt es die schon und ich denke, dass es sie generell auch gibt, wenn man sehr aufmerksam durchs Leben geht und vor allen Dingen den Mut fasst, bestimmte Gelegenheiten am Schopf zu greifen und natürlich fair und realisierbar zuzupacken. Also die Liebe doch zu suchen und dann in einem gegebenen Moment zu finden. Das glaube ich schon, ganz bestimmt.
Wann ist Ihre Liebe des Lebens denn in Ihr Leben getreten sozusagen?
Ich war noch ein junges Mädchen, 16 Jahre, und hatte große Schwierigkeiten. Ich war sehr stark erkrankt, das zweite Mal in meinem Leben an Magersucht. Mhm. Und das war ja Ende der 70er Jahre noch keine behandelbare Krankheit. Die gab es in diesem Sinne noch gar nicht so richtig. Oder auf alle Fälle gab es keine Therapiemöglichkeiten, wie es sie heute gibt. Und das war schon sehr schlimm für meine Eltern damals, weil die überhaupt nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Mhm. Also die haben mich dann natürlich zu Psychologen verfrachtet und die haben ihr Glück an mir versucht. Aber um es kurz zu machen, also ich bin einfach krank geblieben. Und da fiel damals meinem Adoptivvater ein, dass ich einen sehr guten Draht zu meinem damaligen Tennistrainer hatte, der einfach mich so nahm, wie ich war, ohne jetzt das Gewicht oder mein Aussehen zu aktualisieren. Und ja, seine letzte Rettung war eigentlich, diesen Tennistrainer, nämlich meinen zukünftigen und späteren Mann, anzusprechen, ob er sich nicht mal so ein bisschen um mich bemühen könnte und vielleicht beraten könnte. Und er hat ihn also sozusagen in mein Leben geholt, als Berater, als Coach, die Therapie verpackt in Sportunternehmungen, in Freizeitunternehmungen. Mhm. Und so wie, ist Klaus, also so
Klaus
ist mein
heißt
Mann
er.
In mein Leben getreten.
Ja, genau. Und wie alt waren Sie? Er war ja so als Berater gedacht oder Coach, wie Sie sagen,
genau.
Ne? Als Ansprechpartner in dieser für Sie und Ihre Eltern ja schwierigen Zeit. Wie alt waren Sie denn damals und wie alt war Klaus?
Also ich war zarte 16 und ich sage bewusst zarte, weil 16 heute ist fast erwachsene Frau. Ich war damals echt noch ein Kind, also körperlich, geistig kann ich jetzt nicht so ganz erinnern, aber körperlich war ich einfach ein Kind und unerwachsen unter der Obhut meiner sehr besorgten Eltern. Mein Mann, also mein heutiger Mann, damals Klaus, heute auch noch, der war 33, also schon ein erwachsener, gestandener Mann auf der Suche nach Familie, sag ich jetzt mal so. Ja, der war so auf der Suche nach Familiengründung. Insofern war das per se, was eine Partnerschaft oder Liebesbeziehung anging, überhaupt nicht spruchreif, ja. Also es ging tatsächlich nur um Coaching, sag ich jetzt mal, Gesundheitscoaching. Und ja, diese kleine Therapie fing an und ja, gestaltete sich auch sehr positiv. Das heißt, ich war auf dem Weg zu gesunden und habe auch neuen Lebensmut gefunden, der damals nicht da war.
Aber was haben Sie denn dann zusammen unternommen? Also da war jetzt dieser 33-jährige erwachsene Mann, Sie in einer schwierigen Lebenssituation, zarte 16, ne?
Genau.
Und was haben Sie denn dann so unternommen? Sind Sie Eis essen gegangen oder wie kann ich mir das vorstellen? Also auch übers Tennisspielen hinaus.
Genau, also zu dieser Magersucht gehört ja auch leider eine komplette Isolation in der, also meistens, dass man sich komplett aus dem Lebenssinn zurückzieht. Und Klaus hat es geschafft, also nicht nur über den Sport, sondern auch über gemeinsame Aktivitäten, die ich seit Jahren nicht mehr unternommen habe, weil ich mich auch mit meinem Körper nicht raustraute, er hat mich so richtig gepackt und hat auch diese Magersucht nicht aktualisiert, sondern hat mit mir im Grunde das Leben zu leben gelernt, was auch in meinem Alter ja im Grunde passend war, dass man rausgeht und Aktivitäten, sei es ein Domrummel oder die erste kleine Musikveranstaltung. Also ich erinnere, dass wir in einem Jazzkeller waren, natürlich immer pünktlich wieder nach Hause gekommen.
Logisch.
Wir haben also verschiedene Aktivitäten gemacht und meine Eltern haben ihm sogar zugetraut, mit mir zu verreisen. Also es war in einer kleineren Gruppe, in die Skiferien. Wir sind sogar nach London geflogen, natürlich getrennte Hotelzimmer, aber den ganzen Tag haben wir über verbracht und alle Sehenswürdigkeiten angeguckt. Und das war also eine Vertrauensbasis zwischen meinen Eltern und ihm und natürlich in erster Linie zwischen mir und ihm. Und um es nochmal so zu sagen, das war rein platonisch, obwohl wir uns wirklich auch körperlich gemocht haben. Ja, wir haben uns angefasst, wir haben auch mal ein Küsschen verteilt, aber es war wirklich rein platonisch.
Mhm. Wann wurde
so
Ihnen
gestaltete
denn,
sich das?
Ja, aber wann wurde Ihnen dann klar, ja, das ist platonisch, der ist ja weit weg, der will eine Familie, ich bin zarte 16. Aber wann wurde Ihnen dann klar, dass da doch auch Gefühle waren, die über so ein Gefühl, das ist mein Coach, mit dem unternehme ich was, das ist so ein Kumpel, sag ich jetzt mal, die darüber hinausging? Wie hat sich das dann vielleicht zart weiterentwickelt?
Also das war relativ fließend, nachdem ich also die ersten Schritte zur Gesundheit unternommen hatte und auch wirklich wieder fast normal aussah. Also immer noch ein Tick krank. Das Magersucht ist ja so ein Thema für sich. Das endet ja im schlechtesten Fall nie. Aber ich war im Grunde wieder repräsentierbar und habe mich auch in meiner Haut relativ wohl gefühlt. Dann kam ein Skiurlaub, wo ich mich am dritten Tag leider ganz schwer verletzt habe und mir einen Bänderriss zugezogen habe. Und der Kümmerer war Klaus. Also der hat mich auf Händen getragen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil anders konnte ich mich gar nicht fortbewegen. Und da kam natürlich zu der platonischen Situation oder Zusammenkunft auch noch diese körperliche Nähe. Also er hat mich wirklich auf Händen getragen, weil ich nicht laufen konnte. Und da haben wir gemerkt, dass da irgendwie ein ganz starkes Band zwischen uns ist. Also das war eigentlich so ein fließender Übergang. Das kann ich gar nicht so beschreiben, weil wir auch so wahnsinnig viele Interessen haben und Hobbys haben und uns eigentlich auch auf Knopfdruck verstanden haben. Da waren gar nicht viele Worte nötig. Also alles passte,
also
um es mal so zu sagen.
Obwohl Sie so von den Jahren so weit auseinander waren, waren da gemeinsame Interessen und nicht so dieses Gefühl, also das hat einfach gepasst zwischen Ihnen, sagen Sie, ne?
Super, ja. Also und, ein ganz bestimmter Draht, genau.
Und haben Sie denn mal das ausgesprochen, dass diese Gefühle da sind oder war das mehr so?
Das war eben das Problem. Also ich war super schüchtern.
Ja.
Ich habe mich vor allem geschämt, was mit Liebe oder Zärtlichkeiten, also wirklich oberflächlichen Zärtlichkeiten, um das nochmal zu betonen, zu tun hatte. Ich habe mich selber irgendwie nicht als Frau und als Kind gefühlt. Mein Mann, also Klaus, ist ein ganz jugendlicher Typ, auch heute noch. Also ich sag mal, von dem kann man noch mal so 10 Jahre abrechnen. Insofern passte das ganz gut.
Ja.
Das war jetzt nicht so der gesetzte 33-Jährige, sondern
so
lustig,
vom Typ
fröhlich,
Anfang 20.
So in der Richtung. Also insofern passte das auch ganz gut. Und ja, also ich habe mir da natürlich immer Gedanken gemacht, ob er das empfindet, was ich empfinde. Das hat er mir aber gezeigt, also ohne viele Worte zu verlieren.
Mhm.
Wobei für ihn das natürlich auch ganz schwierig war, ja, vor meinen Eltern, vor der Öffentlichkeit. Wir durften also auf keinen Fall Arm in Arm oder Händchen in Händchen gehen. Das war unmöglich. Also ich habe auch die Blicke der anderen Menschen schon gesehen. Also die haben sich natürlich Gedanken gemacht, was sind das für ein Pärchen?
Die
passen ja überhaupt nicht zusammen.
Was passiert denn da? Sie haben ja gesagt, Sie haben sich,
genau.
Sie hatten sich ja, hatten Sie eigentlich vorher schon mal einen Freund?
Nein.
Also, das war wirklich so dieses erste Aufkommen von Gefühl, diese erste Vorstellung, da ist jemand, der mich interessiert und wir kommen uns so ganz langsam näher. Also wenn Sie das so gesagt haben, wer hat denn dann da sowas mitgekriegt und hat gedacht, was läuft denn da? Also,
ich
bin ja neugierig. Wie ist das
genau, das
dürfen
sie auch. Also mit großen Argusaugen hat in erster Linie mein Adoptivvater oder Stiefvater diese Beziehung beäugt.
Mhm.
Und dem war das gar nicht recht. Also im Rückblick und vielleicht auch an meiner Stelle, jetzt, wo ich auch selber Kinder habe, kann ich ihn verstehen. Mhm. Das war ein Riesenaltersunterschied. Er hatte eine Auflage gehabt, nämlich mich zu umsorgen und eventuell zu coachen, aber mehr auch nicht. Mhm. Und er stellte natürlich fest, dass da mehr als Coaching im Spiel war.
Das ist schon angekommen. Also dieser Draht hat sich schon vermittelt, dass da mehr war.
Okay. Der hat sich sehr vermittelt. Ja. Natürlich, ich habe auch die wenigen Freundinnen, die ich hatte, oder auch witzigerweise habe ich jetzt vor kurzem noch mein Tagebuch rausgeholt. Ich habe also fleißig Tagebuch geschrieben. Da habe ich meine Gefühle niedergeschrieben, geäußert und losgelassen. Also mein Tagebuch war mein Freund und auch mein Vertrauter. Mhm. So, aber so richtig anvertraut habe ich mich niemandem, aber es war nicht zu übersehen. Es war eindeutig nicht zu übersehen, dass wir ein im Grunde glückliches und fröhliches Paar waren. Ja.
Wie war das denn mit den Freundinnen und Freunden, also den Bekannten von Klaus? Haben die das dann auch registriert? Und ja, oder? Und was haben die
das
gesagt?
Registriert? Ja? Mhm. Gute Frage. Also so im Nachhinein haben sie es registriert, aber nicht wahrhaben wollen und ich glaube auch ein wenig manipulativ in seine Richtung gesagt oder gesprochen. Klaus, lass die Finger von ihr, ja? So in der Richtung. Das spürt man. Also da wurde kein böses Wort in meine Richtung gesprochen oder Christiana, was macht ihr da? Oder das gehört sich nicht? Oder überlegt ihr doch mal, was da passiert? Und da, so nicht. Aber auch das hat man gespürt, ja, dass es nicht genehm war. Natürlich nicht.
War denn, wenn Sie sagen, Ihr Stiefvater hatte immer so den besonderen Blick, ne? Und hat genau mit Argus Augen drauf geachtet, was da passiert. Hat er denn dann irgendwann auch mal was gesagt?
Ja.
Und was?
Und zwar ganz brutal. Also das war ein Lebenseinschnitt, der mich doch lange beschäftigt hat und in den Abgrund gestürzt hat. Also er hat tatsächlich ohne meines Wissens ein Familiengespräch mit Klaus, meine Mutter war auch dabei, ausgerufen. Ich war nicht dabei, ich weiß gar nicht, wo ich war, wahrscheinlich im Zimmer oder auf dem Sportplatz, keine Ahnung. Die drei haben gesprochen, mein Vater hat damals Klaus die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, er wüsste, dass das jetzt nicht mehr so in normalen Wegen läuft, was ihn und mich angeht. Und also entweder hätte er die Absicht, mich zu heiraten, also ich meine, ich war 16, oder er würde das in dem nächsten Jahr planen, oder er müsste sofort das Haus verlassen. Mhm. Das wusste ich damals natürlich nicht, das ist klar.
Also es war so ein klares Signal, auf jeden Fall, so geht's nicht weiter. Ne? So, genau. So hat das ihm gesagt. Und ja, und Klaus hat Ihnen dann aber nichts von diesem Gespräch gesagt, oder doch?
Ja, Klaus hat das Haus verlassen, verschwand mehr oder weniger aus meinem aktiven Leben mit ihm. Also es blieben wenige Telefonate. Ich muss dazu sagen, ich war dann auch irgendwie in der Schule sehr engagiert. Es ging zum Abi hin und ich habe mir da natürlich meine Gedanken gemacht, aber ich habe es nicht angesprochen. Also weder mit meinen Eltern noch mit ihm. Ich habe mich nicht getraut. Und im Grunde auch geschämt. Er war weg, mehr oder weniger, zu 80%. Uns blieben Telefonate, aber da wurde auch nicht viel gesprochen über dieses Fernbleiben von mir. Und ich habe mir dann so meinen Reim gemacht.
Haben
war
Sie gedacht,
so traurig.
Ja, haben Sie einfach vielleicht auch gedacht, jetzt denkt er vielleicht doch, das kann ich nicht bringen, ne, mit einer 16-Jährigen. Ich bin der erste Freund und da lasse ich jetzt doch vielleicht mal lieber das ein bisschen auslaufen. So, ne? War das so Ihr Gefühl?
Genau
so.
Ja?
Hatten Sie
das
denn
war
dann,
mein Gefühl.
Hatten Sie denn dann Liebeskummer?
Extrem. Mhm. Also ich wurde ein bisschen rückfällig, Gott sei Dank nicht ganz. Alles, was schlimm war, wurde mit Essverhalten gestraft. Ja, also Trauer wurde mit Essen oder Nicht-Essen bestraft. Und insofern hatte ich so einen kleinen Rückfall, aber Gott sei Dank nicht so schlimm wie die Male zuvor. Und natürlich, ich denke mal, das ist normal bei der ersten großen Liebe, Selbstmordgedanken. Natürlich. Wie wäre es, wenn ich jetzt. Ja, also ich denke mal, da bin ich kein Sonderfall, sondern die erste große Liebe, die aus dem Leben verschwindet, ist furchtbar, ja?
Das geht tief.
Also da möchte man gar nicht mehr am Leben sein.
Ja, ja.
Verständlich.
Ja. Haben Sie denn.
War furchtbar, ja.
War denn der Kontakt dann ganz weg oder haben Sie nochmal ab und zu telefoniert? Haben Sie ihn?
Wir haben ganz selten telefoniert, ja. Also ich sag mal einmal die Woche, vielleicht alle zwei Wochen oder ich kann das gar nicht mehr so im Nachhinein genau datieren, aber wir waren locker in Verbindung. Aber wie gesagt, das Ende der in Anführungsstrichen Beziehung oder Partnerschaft wurde nie verbalisiert. Also weder von seiner Seite noch von meiner Seite. Es war alles nur peinlich und traurig.
Aber Sie sind doch noch mal zu ihm gefahren, oder? Wie war das? Was war da der Anlass? Ja. Oder haben Sie einfach gedacht, ach komm, ich versuch's noch mal, ich guck noch mal, was los ist?
Nach anderthalb Jahren, also 17,5, sage ich jetzt mal so locker, hatte mich das Selbstbewusstsein gepackt. Und zusätzlich hatte ich einen fahrbaren Untersatz, nämlich ein Motorrad. Mhm. Und habe dann irgendwann gesagt, so jetzt stelle ich den zur Rede. Also meine Eltern waren verschlossen. Da war nichts zu machen, nichts zu holen. Und die haben immer sich so ein bisschen rausgeredet. Ja, und er wollte Familie und das passte nicht. Und so langsam wurde alles ein bisschen offener, sag ich mal, aber so richtig nicht. Also habe ich mich auf mein Motorrad gesetzt mit 17,5 und bin dann zu ihm nach Hause gefahren und wollte ihn zur Rede stellen. Das hat dann aber nicht geklappt, weil er bereits vor der Tür stand mit seiner zukünftigen Frau, die hochschwanger war. Und da bin ich sozusagen auf den Absätzen wieder nach Hause gefahren. Also,
wussten Sie von dieser Frau überhaupt?
Nein.
Nee, gar
nicht.
Nein. Und dann haben Sie gesehen, also sie ist schwanger.
Geahnt, natürlich.
Haben Sie dann überhaupt noch guten Tag? Oder wie war dann die Situation? Haben Sie überhaupt ein Wort gesagt? Oder
nein.
Hat sie denn?
Also sie lächelte mich fröhlich an.
Ah, ja, genau. Okay. Wusste sie denn wohl, wer sie waren? Oder?
Ja.
Ja, okay. Ja. Ah, das war für sie dann natürlich. Naja, das war echt ein Schlag in die Magengrube, ne? Wenn sie
beiderseits, ja, genau.
Ja, und wie war
also
dann der Rückweg?
Der Rückweg war sehr, sehr wackelig, aber also ich kann nicht sagen, dass ich erlöst war, aber ich wusste jetzt, woran ich bin.
Ja, verstehe.
Und es war keine Erlösung, aber ich habe das mein Schicksal dann akzeptiert und habe gesagt, okay, das hat keinen Zweck und ist jetzt deine Geschichte.
Ja, also es war auf der einen Seite dann vielleicht in dem Moment ein bisschen demütigend und verletzend, aber es hat auch Klarheit gebracht, ne?
Genau, genau so.
War denn Ihr Gefühl, was habe ich mir da nur gedacht? Was hatte ich da nur im Kopf? Hat er vielleicht doch nicht die gleichen Gefühle wie ich gehabt? Also haben Sie im Nachhinein auch gezweifelt, so an dem, was war? Oder wie war das? Was ist dann in Ihrem Kopf so vorgegangen?
Also ich habe wirklich gedacht, das war ein Hirngespinst meinerseits und ich habe mich da Hals über Kopf verliebt in meinen Retter sozusagen, aber eben nicht umgekehrt.
Also Klaus war die erste große Liebe mit allem, was dazugehört, was Sie so beschreiben, mit dem Liebeskummer, mit den Hochgefühlen, mit all dem. Jetzt wussten Sie, mit Klaus, das wird nichts. Also dann ihn mit seiner Partnerin zu sehen, die schwanger ist, ist ja auch ein klares Zeichen. Ne?
Oh ja,
Also wie lange hat es dann gedauert, bis Sie sich auch für eine andere Beziehung öffnen konnten?
Sehr lange, aber letzten Endes war das dann für mich klar. Also ich wollte gerne einen Freund, ich wollte auch gerne heiraten, ich wollte Kinder, ich wollte ein Häuschen, so was man sich so erträumt. Mit 24 habe ich dann meine große Sportlerliebe kennengelernt, sehr attraktiver, toller Tennisspieler und wir hatten eine super Zeit. Also Sport war unser Highlight, unser Hobby, das hat uns zusammengehalten und wir haben eigentlich nie über Hochzeit oder Heirat nachgedacht, weil wir waren einfach in unserer Welt und haben das Leben genossen. Und Ende 20 haben unsere Eltern dann leider beiderseits gesagt, so jetzt wäre es immer an der Zeit. Also er kam auch aus so einem kleinen katholischen Dörfchen. Und die Eltern haben dann irgendwann gesagt, jetzt müsstet ihr eigentlich mal heiraten. Also haben wir geheiratet. Das war auch relativ unspektakulär. Und wir haben gedacht, okay, das muss jetzt mal sein, ja. Und 2 Jahre später wurde der gute Mann nach Frankreich versetzt. Und mir war aber klar, dass ich in Deutschland bleibe. Ich war gerade mitten im Studium und hatte Berufsperspektiven hier und habe gedacht, nee, also Frankreich, das muss nicht sein. Nein, dann haben wir es erstmal auf lange Distanz versucht, aber es hat leider nicht gehalten.
Ah, okay, dann ist das aus.
Genau.
Wie war das denn mit den Gedanken an Klaus? Also war das dann auch wirklich aus den Augen, aus dem Sinn und das war's? Wir haben ja
nein.
von. Nee, doch nicht. Also keine Klarheit in dem Sinne, er war noch da, ja?
Er war gedanklich im Kopf. Und ich habe leider auch bei meinem ersten Mann, habe ich eigentlich immer alles gesucht, was Klaus präsentierte. Ich habe gehofft oder gedacht, alle Männer sind so. Und ich werde mich auch hier wieder super wohlfühlen. Wir werden alles gemeinsam meistern. Wir werden durch die Händchen halten, durch die durch das Leben marschieren. Und es war eben nicht so. Ja, also es war ein ganz anderer Charakter, ein ganz anderes Leben mit dem Mann. Und insofern kamen die Gedanken auch stetig wieder. Und dann zu unserer Hochzeit habe ich Klaus ein Foto mit entsprechenden Zeilen geschickt, so nach dem Motto, du musst dir jetzt keine Sorgen oder Gedanken machen. Auch ich bin jetzt glücklich verheiratet. Und trotzdem war da noch was, ja. Hm. Also irgendwie habe ich gedacht, eigentlich müssten wir da jetzt auf dem Foto stehen.
Ah, okay, ja? So weit ging das. Mhm. Also, und er war immer Maßstab für die Lieben, die danach gekommen sind.
Genau
so hört sich das an.
Ja.
Sie waren ja dreimal verheiratet und haben auch drei Kinder bekommen, wussten ihre Ehemänner, also auch die beiden, die danach kamen, denn immer, dass es Klaus in ihrem Leben gab? Oder war das wie so ein stilles Geheimnis?
Das ist eine gute
Geheimnis?
Frage. Mhm. Sehr ja. gute Frage, Herr Steinbrecher. Also, je älter man wird, umso weiser. Und man denkt natürlich dann auch an die ganzen unglücklichen Zufälle in seinem Leben zurück. Und ich habe eigentlich gedacht, der Groll muss weg, die Traurigkeit muss weg. Ich werde mich jetzt jedes Jahr bei ihm bedanken, dass er nämlich im Grunde mein Leben gerettet hat und mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Und habe beschlossen, ihn regelmäßig zu seinem Geburtstag anzurufen. Und das habe ich dann auch wirklich jahrelang, im Grunde 30 Jahre durchgehalten, dass wir immer zum Geburtstag telefoniert haben. Und es war wirklich ein langes Gespräch. Unter den Argusaugen unserer Ehepartner, weil wir gemerkt haben, was da für eine unglaubliche Atmosphäre entstanden ist. Wir haben eine Stunde telefoniert, einmal im Jahr.
Und was haben Sie Ihren Ehepartnern, also Sie wussten ja nicht genau, was er seiner Frau erzählt, aber was haben Sie Ihren Männern denn erzählt, was Klaus da für eine Bedeutung hat in Ihrem Leben?
Ja, also das habe ich schon so ein bisschen dargestellt als mein Retter. Also ich habe gesagt, ich muss mich bei dem bedanken, ohne den würdest du jetzt mit mir hier nicht sitzen oder leben. Und das ist mir also ein Herzenswunsch, ihn einmal im Jahr anzurufen, das war auch okay. Mhm. Also die fanden das ein bisschen komisch alles, weil sie dachten, sie wären mein Retter sozusagen. Mhm. Aber letzten Endes haben sie das verstanden und ich habe da ja auch wirklich keine Hintergedanken gehabt in dem Moment.
Ne? Aber das war natürlich auch für ihre Männer dann wahrscheinlich gar nicht einfach, ne? Also sie, weil ich meine, es ist, das Leben läuft so, aber sie konnten ja in gewisser Weise nicht ganz mit ganzem Herzen bei ihm sein, denn Teil ihres Herzens war ja offenbar immer noch für Klaus reserviert. Irgendwann ging dann ja auch ihre dritte Ehe auseinander. In welcher Lebenssituation war Klaus da?
In einer sehr schwierigen. Der war immer noch in erster Ehe verheiratet, hatte drei Töchter. Alle so zwischen 14 und 18 Jahren, also schwieriges Alter, sag ich jetzt mal so. Mhm. Und seine Frau ist dann sehr krank geworden und hat insgesamt 10 Jahre mit schwierigen Problemen, also Depressionen, in bestimmten Institutionen verbracht, beziehungsweise dann auch wieder zu Hause, dann wieder zurück. Also Klaus hat im Grunde Vater, Mutter und Lehrer und Tennistrainer, alles in einem. Also er hat die ganze Familie sozusagen zusammengehalten und hatte eine ganz schwierige Zeit, die damit endete, dass seine Frau dann irgendwann als gesund entlassen wurde, wieder zurückkam und sich dann entschieden hat, ganz schnell doch jemand anderen in ihr Herz zu schließen und hat Klaus dann verlassen. Also wirklich mit fliegenden Fahnen und das wäre ihre Rettung und damit war Klaus dann alleine. Mhm. Und
wie war das, als Sie das dann so gehört haben, dass er alleine ist?
Ja, natürlich in erster Linie traurig, weil er wirklich in einer ganz schlechten Verfassung war. Aber das ist auch jemand, der alles gibt, um eine Partnerschaft aufrechtzuerhalten oder wenn es einem nicht gut geht, alles, wirklich alles gibt, damit man wieder gesund wird. Also ein sehr, sehr großes Herz hat er. Und,
und
insofern habe ich gemerkt,
Das trifft ihn jetzt, der ist jetzt ganz schön fertig.
Furchtbar, ja, der war wirklich am Ende, hat sich natürlich sein Leben auch anders vorgestellt. Und in dieser Phase war ich ja auch sehr unglücklich und habe dann aber beschlossen, mir langsam aber sicher mal psychologischen Rat zu holen, weil auch mit mir konnte es nicht so weitergehen, dass ich wirklich von einer Beziehung in die nächste und eine Ehe nach der anderen. Und diese Psychologin sagte dann, nachdem sie auch meine Geschichte gehört hat, warum fahren Sie da jetzt nicht mal hin und klären die ganze Situation? Sie können da jetzt niemandem mehr wehtun. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich hat sie recht. Also im Hinterkopf hatte ich das auch schon, aber mir fehlte dann wirklich doch so ein bisschen die Traute.
Ich meine, es war ja auch eine Situation, da konnte er ja auch Hilfe und Unterstützung gebrauchen eigentlich. Ne? So
absolut.
Wie sie damals, sie waren ja als 16-Jährige sehr krank, da hat er Da hat er ihn ja auch über eine schwierige Lebenssituation mit all der Liebe im Nachhinein, muss man sagen, die nicht einfach war, aber hinweggeholfen. Und jetzt konnte er ja auch Beistand gebrauchen, ne? Erst einmal.
So war es, ja. Mhm.
Und haben Sie sich dann angemeldet oder wie? Sind Sie
Nein, Nein. habe ich nicht.
Also wie damals, nicht. Wie damals einfach vorbei.
Wie damals.
Nur nicht mit dem Moped.
Ich wusste noch nicht mal, wo er wohnt.
Ah ja, okay.
Ich wusste noch nicht mal, wo er wohnt. Es war wirklich dramatisch. Er war inzwischen natürlich mit seiner großen Familie umgezogen.
Ja.
Und ich habe mir im Kopf immer ausgemalt, wo er, auf welcher Straßenseite, also die Straße war mir bekannt, aber auf welche Straßenseite, wie sein Häuschen aussieht, das wusste ich alles nicht. Und hatte mir das ausgemalt und bin dann an einem Valentinstag mit einer schönen Flasche Wein hingefahren, auf Verdacht, alles auf Verdacht.
Und wie lange, nur damit man das nochmal, wie lange hatten Sie sich nicht mehr gesehen?
30 Jahre.
30 Jahre, ja. Okay. Und dann die Flasche, Valentinstag, okay, jetzt bin ich gespannt. Das müssen Sie jetzt schön in Ruhe erzählen, wie das jetzt abgelaufen ist, das interessiert mich.
Ja, also, es war wirklich wie im Bilderbuch. Also, also ich bin dorthin gefahren, habe das Haus natürlich nicht gefunden, habe mich durchgefragt, wo könnte der gute Mann wohnen. Bin dann natürlich, weil es eine kleine Straße war, dann irgendwann sicher gelandet. Und ich habe geklingelt, die Tür ging auf und da standen wir. Und ja, ich hatte natürlich auch so ein bisschen Sorge, mal gucken, wie er aussieht, mal gucken, ob ich mich da nicht irgendwie völlig verzettelt habe.
Zerplatzen wie eine Seifenblase, so ein Gefühl, ne? Wenn irgendwie man merkt, da ist nichts mehr. Also sie standen da und dann?
Er sah ganz gruselig aus, aber immer noch mein Klaus. Natürlich, ich meine, sowas geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei, ja? Also,
ganz gruselig.
Ich erinnere Wäscheberge, da wird er jetzt laut lachen, wenn er das hört. Ich erinnere Wäscheberge, wo mir das unter den Fingernägeln brannte, die zusammenzulegen. Aber das ist jetzt Spaß beiseite.
Ja, ja.
Nein, er sah wirklich verzweifelt und traurig aus. Mhm. Und um es mal kurz zu machen, die Weinflasche haben wir nicht geköpft, aber wir haben nach 10 Minuten Golfschläge geübt und im Wohnzimmer Tango getanzt.
Oh, Tango.
Ja, es war
der Tanz
der
Liebe.
30 Jahre. Mm. Ja, genau. Als wenn 30 Jahre nicht da waren. Also es war ganz toll. Ja.
Schön. Und sind Sie dann gleich da geblieben oder wieder zurückgefahren?
Nein, ich habe natürlich aufgrund meiner Historie erstmal alles sacken lassen, habe gedacht, so, diesmal bist du vorsichtig und jetzt erstmal gucken. Und wir haben wirklich erstmal geguckt. Wir sind spazieren gegangen, wir haben vorsichtig unsere Kinder kennengelernt, wir haben sportliche Aktivitäten gemacht wie früher, wir sind tanzen gegangen. Also alles schöne Sachen, aber wie gesagt auf Distanz, bis dann nach anderthalb Jahren die Überlegung kam und die haben wir dann auch ausgesprochen zur Abwechslung, wie wäre es mit Zusammenziehen. Und dann ging es Knall auf Fall. Also Klaus hat dann sein Haus aufgegeben, ist zu mir gezogen mit meinen 4 Kindern hier und seine Töchter waren nun inzwischen erwachsen, 3 Töchter sind das, also insgesamt haben wir 7 Kinder und dann haben wir geheiratet.
Ach, Wahnsinn.
Und sind immer noch verheiratet.
Also
ja,
das war, wenn ich da noch mal ein paar Schritte nur noch kurz zurückgehe, weil sich das jetzt, das ist natürlich spannend, sich nach so einer langen Zeit wiederzusehen. Sie haben ja gesagt, er war noch der Klaus, ne? Mussten Sie sich denn dann neu kennenlernen? Also, weil man verändert sich ja schon in 30 Jahren. Oder war das gleich wieder so vertraut? Sie haben gesagt, Sie haben Tango getanzt. Also, das war so ein schrittweises sich wieder annähern, aber auch ein Neuentdecken? Oder wie würden Sie es beschreiben?
Also, das war ein Plumps in die Vergangenheit. Es war wirklich 1:1. Ich meine, ich versuche jetzt gerade noch mal zu reproduzieren, wie ich mich gefühlt habe. Es war, als wenn keine Zeit zwischen uns war. Natürlich lernt man sich noch mal ein bisschen anders kennen. Damals haben wir uns ja auch wirklich nur ein bisschen mehr als oberflächlich kennengelernt, ja. Aber ich kann nicht sagen, dass da irgendwas Fremdes war. Es war alles irgendwie stimmig.
War das romantisch?
Und sehr. Extrem.
Ja?
Sehr, sehr, sehr. Ja, ja.
Und,
absolut.
Und wenn Sie sagen plumps in die Vergangenheit, haben Sie die auch wieder zurückgeholt? Also haben Sie versucht, da wieder so ein bisschen anzusetzen und sich zu erinnern und so weiter?
Also nach dem Tango habe ich mich dort aufs Sofa gesetzt und habe gesagt, jetzt möchte ich alles genau wissen. Und er war zu Tode betrübt. Er war so getroffen. Also das hat man gemerkt, dass ihn das nach vielen, vielen Jahren noch unglaublich leid tat. Und er ganz traurig war, wie das damals auseinanderging und in der gleichen Situation war wie ich, dass er nicht darüber reden mochte und von meinem Vater auch sehr sich unter Druck gesetzt fühlte. Und er hat einfach nur die Flucht nach vorne angetreten, um keine weiteren Probleme zu produzieren. Aber wir haben darüber gesprochen und es deckte sich auch mit dem, was meine Mutter mir nach vielen, vielen Jahren erzählt hat. Nachdem mein Vater dann gestorben ist, hat sie sich dann auch geöffnet und das war also identisch. Das war tatsächlich so, dass mein Vater da einen Schlussstrich ziehen wollte.
Aber dann wurde für sie da dann erst so richtig alles komplett, ne? Dass sie das wirklich wussten und war dann manchmal auch ein Hadern damit, dass sie so viele Jahre nicht zusammen waren?
Ja. Wir haben gesagt, so im Nachhinein wären wir mal. Aber das ist natürlich, wir haben uns vorgestellt, was alles passiert wäre, wenn wir tatsächlich
ein, zwei Jahre später geheiratet hätten. Die Situation war nicht einfach, ne? Das muss man ja auch sagen. Nein. Und die Skepsis ihres Stiefvaters ja auch verständlich, wenn man von außen sieht, haben sie ja selbst gesagt, ne? Sie fast noch ein Kind.
Absolut. Ja. Absolut. Im Nachhinein muss ich auch sagen, hätte ich wahrscheinlich ähnlich reagiert. Ich hätte natürlich mit meinen Kindern oder meinem Kind gesprochen. Also das fehlte damals. Das war aber auch eine Zeit der Sprachlosigkeit zum Teil. Alles, was peinlich oder unangenehm war, das wurde gerne auch mal unter den Tisch gekehrt. Und insofern, also wir haben auch gesagt, die 30 Jahre, die haben uns zusammengebracht und wir sind dankbar für das, was wir jetzt erlebt haben, ja, oder noch erleben werden, hoffentlich. Und man kann dann spekulieren, aber ich weiß nicht, ich war 16. Wie wäre ich dann mit 26 oder 30 gewesen? Also ob man da nicht eventuell doch noch an andere Weges
mal nach links und rechts guckt.
Abzweichungen, genau. Also das ist ja nicht sicher. Aber man ab und an denken wir so, ach Gott, wäre auch nett gewesen, hätten wir geschafft.
Ja.
Aber so ist natürlich viel schöner.
Jetzt hatten Sie sich so lange nicht und haben sich jetzt wiedergefunden. Wie leben Sie denn jetzt Ihre Liebe? Also sind Sie sehr eng miteinander oder ist ja immer so eine Frage zwischen Nähe und Distanz in Beziehungen, ne? Oder lassen Sie sich mehr Freiräume? Wie würden Sie das beschreiben, wie Sie heute zusammen sind?
Wie zwei kleine Kletten würde ich das beschreiben.
Zwei Kletten, okay.
Also, ja, wir haben beschlossen, also nicht nur beschlossen, sondern wir fühlen das auch so, dass wir wirklich die Freizeit, die Freizeiturlaube zusammen verbringen. Natürlich haben wir unsere Freundschaften und pflegen die auch. Wir haben gemeinsame Freunde, wir haben getrennte Freundschaften. Das ist wichtig, dass man das nebenher auch noch pflegt. Aber wir fühlen uns eigentlich verbunden. Den Tag über, im Urlaub, am Wochenende. Ja, also das ist schön.
Ja.
Kann man sich gar nicht so vorstellen, ne?
Doch. Ist ja wunderbar. Okay. Man hört das, wie sehr Sie das jetzt auch genießen. Wie gut ist denn der Kontakt mit den Kindern aus Ihren Ehen? Wie hat sich das so eingespielt?
Ja, das ist der einzige schwierige Punkt. Also Patchwork ist in jedem Fall schwierig. Also ich denke mal, dass es da selten Happy Family gibt. Meine Kinder leben ja mit Klaus unter einem Dach und das funktioniert sehr gut. Die wissen auch, dass er nicht ihr Vater ist, das ist ganz klar, aber er ist Ansprechpartner und er ist Nachhilfelehrer und Sportlehrer und er macht immer viele Sachen mit meinen Kindern hier, das ist klar. Die sind ja inzwischen auch älter. Seine Töchter sind erwachsen und mit eigenen Kindern schon. Also ich sag mal, mit der Familienzusammenführung, muss man ganz ehrlich sein, ist es schwierig. Dafür ist auch zu viel passiert und wir sind ja nicht als Familie groß geworden. Ja, die Töchter von Klaus sind lange erwachsen mit eigener Familie, meine sind noch jünger und das ist schwierig. Aber da sind wir auch ganz ehrlich und offen und sagen, wenn die kommen, dann ist okay und wenn sie was wollen, alles wunderbar. Aber so jetzt gemeinsamer Urlaub mit 7 Kindern, das wird es wohl nicht geben, denke ich mal. Aber alles soweit harmonisch,
Ich meine, er war damals so 16, 17 Jahre älter, wenn ich richtig gerechnet habe. Das ist er ja heute immer noch. Macht sich das irgendwie bemerkbar? Weil Sie sagen, er ist sportlich und so. Oder spüren Sie da irgendwie, dass das irgendeinen Einfluss auf Ihre Beziehung hat?
Also ich werde immer älter und er immer jünger, wollen wir mal so sagen.
Okay, dann kommen Sie sich ja noch näher.
Nein. Also natürlich, das weiß man auch. Aber wie gesagt, es ist so geblieben wie am Anfang. Er ist ein jung gebliebener, sportlicher Mann. Und ja, ich bin entsprechend auch älter geworden und man nähert sich so ein bisschen an. Natürlich sind da kleine Befindlichkeiten, aber die meistern wir ganz gut. Also natürlich kommen die ersten Wehwehchen. Und Also das ist halt so. Dann muss man halt Kompromisse schließen, nicht?
Ja, und wenn wir über diese Liebe reden, ich meine, damals waren sie ja verliebt. Das war ja, das war ja noch so dieses Anfangsstadium, ne? Diese Verliebtheit. Was ändert sich denn jetzt, wenn sie länger zusammen sind und Liebe daraus wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist einfach so ein Gefühl des hundertprozentigen Vertrauens und dieses aufeinander verlassen können, in guten wie in schlechten Zeiten. Also es ist wirklich ein ganz großartiges Gefühl, was man, glaube ich, in der heutigen Welt auch leider nicht mehr häufig erlebt. Ja, also es ist so eine Verbundenheit und Vertrautheit und wie gesagt, bei mir in erster Linie diese Verlässlichkeit. Also wir können uns 100% aufeinander verlassen und wenn es dem einen mal schlecht geht, ist der andere da oder wenn der eine andere Meinung hat als der andere, dann finden wir immer in der Mitte einen guten Weg. Da ist keiner, der sagt, ich will aber und das muss so, sondern wir finden immer einen ganz tollen Kompromiss. Also das finde ich ganz toll.
Und wenn Sie so auf Ihr gesamtes Leben schauen, Sie hatten ja als Teenagerin keine so leichte Zeit, wie Sie es beschrieben haben, mit Krankheit, dann diese erste Liebe, Ihre Beziehung. Wenn Sie jetzt so insgesamt auf Ihr Leben schauen, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
Also wichtig ist erstmal, dass man irgendwie versucht, in schwierigen Lebenssituationen wieder gesund zu werden in diesem Falle. Also die Gesundheit steht wirklich über allem, denke ich mal. Ohne meine Gesundheit wäre ich heute nicht da, wo ich bin, ganz klar. Und ich denke mal, dass man wirklich seine Träume nicht aufgeben sollte. Also das finde ich schon ganz wichtig, dass man träumen darf und diese Träume auch eventuell realisiert, wenn es denn passt. Ja, das sage ich immer mal so, vorsichtig. Also das ist ganz wichtig, dass man auch in schlechten Phasen immer wieder weiß, es kommen auch wieder gute. Aber man muss natürlich aktiv sich daran beteiligen und auch verzeihen können. Also ich verzeihe meinen Eltern, ich verzeihe meinem Vater, ich verzeihe auch Klaus in dieser Phase. Und ja, man ist nur Mensch, kann ich nur sagen, nicht? Man ist einfach nur Mensch in bestimmten Phasen des Lebens.
Vielen Dank, Frau von Oertzen. Dann wünsche ich Ihnen weiter eine wunderbare Zeit und schöne Grüße unbekannterweise auch an Klaus.
Danke, Herr Steinbrecher. Ja, vielen, vielen Dank.
Hat viel Spaß gemacht. Vielen
Ihnen
Dank.
Auch, danke.
Vielen Dank auch an Sie zu Hause fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne, empfehlen Sie uns weiter und diskutieren Sie mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Und wenn auch Sie Ihre ganz persönliche Geschichte hier im Podcast erzählen wollen, dann melden Sie sich einfach bei uns. Vielleicht unterhalten wir uns dann schon bald hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Bis in 2 Wochen. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.